Wir freuen uns auf Josephine Apraku und Mareike Kaiser, die mit ihrem Podcast Revolution und Ferien zu Gast sind.
Revolution und Ferien, euer neuer Lieblingspodcast mit Josephine Apraku und Mareike Kaiser.
Ich glaube, wir haben noch nie den ganzen Jingle gehört, oder?
Nee, aber klingt ganz gut.
Ja,
oder? Ich mir auch. Wie findet ihr den?
Das war aber sehr verhalten. Das können wir so nicht weitergeben an die Person,
und?
Die das gemacht hat.
Wie findet ihr den? Ja, als wir beide überlegt haben, den Podcast zu starten, war ja irgendwie auch relativ schnell klar, dass wir jetzt keinen Podcast machen, in dem Musik, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich es richtig rum sage, dass wir keinen Podcast machen, in dem Musik keine Rolle spielt. So? Ergibt das Sinn?
Ja, aber es ist unmöglich ausgedrückt.
Also in unserem Podcast sollte Musik auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Ja.
Und das tut es ja, zum Beispiel wegen der Jingles, aber auch wegen einer Rubrik, die später noch
kommt.
Weißt
du was, ich muss kurz eine Sache erzählen, die eigentlich lustig ist, die mir in diesem Moment erst einfällt. Und zwar, ich war vor 2 Jahren hier und hatte eine Lesung. Und die Person, die die Jingles gemacht hat, habe ich bei der Lesung kennengelernt. Also einmal ganz kurz, Tim Gerke hat unsere gesamten Jingles gemacht. Und den habe ich bei der Lesung kennengelernt. Abgefahren, oder? So schließt sich der Kreis. Mir just jetzt erst eingefallen.
Genau, es gibt doch so einen Begriff für solche Momente, oder? So ein
Full Circle.
Ja, genau.
Full Circle Moment.
Ja, fühlt es sich so an, gerade für dich?
Ja, und weißt du, was das Krasse ist? Dass mir wirklich gerade, ich saß hier, dann habt ihr Woo gemacht und dann war ich so, stimmt, ich kenne Tim von hier. Abgefahren, der war dieses Wochenende da. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sage.
Aber heute ist er gar nicht hier.
Heute ist er nicht da. Er wohnt ja auch in Bremen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ja, zu spät.
Ja. Dafür sind wir da, unser Spezialgast, den ihr später noch kennenlernen werdet. Und ihr alle, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, dass wir ein Teil von einem Festival sein dürfen. Du warst ja schon mal da, ich noch nicht. Und ich freue mich total, das erste Mal hier zu sein in Dortmund. Also in Dortmund war ich schon mal öfter, aber bei dem Festival noch nicht.
Ich finde es gerade total abgefahren, weil ich glaube, ich muss vielleicht einmal das ganz kurz sagen. Vor kurzem, darf man das sagen? Das kannst du jetzt nicht beantworten.
Nee.
Also vor kurzem hatten wir eine Folge, da haben wir gesagt, wir machen keine Folgen mehr. Und jetzt sitzen wir hier, aber wir machen natürlich schon noch Folgen. Das heißt, unsere Überlegung war, dass wir Live-Folgen machen, weil das so ein bisschen kompliziert ist in der Podcast-Landschaft. Und wir sind auch beide getrennt erziehende Elternteile und so. Also es ist gar nicht so einfach, Sachen ohne Geld zu machen. Jetzt sitzen wir hier und es ist ja auch eine besondere Sendung. Einerseits, weil es eine Live-Sendung ist, weil es eine Live-Sendung in einer anderen Stadt ist und weil wir noch eine Person dabei haben, die bei uns immer nur der Sprecher genannt wird. Aber dazu später mehr.
Ja, für mich klingt es eigentlich total logisch, was du da gerade sagst, weil sich das so nach meinem Leben anhört. Also ich sag so, es gibt keine Folge mehr und 2 Wochen später gibt es die nächste Folge. Oder ich sage, es gibt jetzt nächste Woche die Folge und dann warten Menschen 3 Wochen oder Monate auf eine Folge, wie es ja ungefähr in unserer Sommerpause war. Also die Sommerpause von Revolution und Ferien ist vorbei. Der Sommer ja auch, obwohl hier vor dem U in Dortmund ja irgendwas noch mit Sommer stand. Aber ich schätze mal, das wird auch bald abgebaut. Worüber wir aber heute sprechen wollen mit euch, ist ein Thema, ja, was für manche Leute vielleicht mit Sommer zu tun hat und für andere aber auch mit Herbst. Ich bin ja so voll der Herbsttyp. Also für mich ist Herbst mit guten Gefühlen verbunden. Vielleicht nicht unbedingt an Tagen wie heute, wo so
Warum?
Alles so grau ist.
Ach so, aber Herbst.
Ja, ich meine jetzt nur das Wetter.
Ich ja,
meine
gut,
nur das Wetter.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, ist jetzt so ein bisschen so eine lange Herleitung, die ich gerade mache, aber in aller Kürze, ich mag Herbst und ich mag Utopien. Und beim Festival soll es ja auch um Utopien gehen und ich hatte irgendwo, ich glaube auf Instagram oder so einen Trailer gesehen vom Festival und hatte irgendwo so unter anderem das Thema Utopien gesehen und hab dir dann, glaube ich, sofort geschrieben, können wir irgendwie über Utopien sprechen und du hast auch gesagt, ja. Warum hast du eigentlich gesagt, ja?
Weil ich ehrlich gesagt dachte, oh praktisch, wir haben ein Thema, ich muss jetzt gar nicht groß rumdiskutieren. Pragmatisch. Ich bin einfach pragmatisch. Und ich finde, es ist ein gutes Thema, weil es passt ja auch zu dem, was wir machen. Ne? Also wir sprechen über Ferien und Revolution. Wir können noch mal so ein bisschen darüber diskutieren, wie nah diese Sachen für uns manchmal auch beieinander liegen. Aber Utopie ist ja schon, würde ich sagen, so ein ganz grundlegendes Thema in unserem Podcast. Deswegen dachte ich, ja, wir können es auch zum Thema machen einfach.
Ja, ich wollte dir gerade erst kurz widersprechen und sagen, na ja, aber über jedes Thema willst du ja wahrscheinlich auch nicht sprechen. Aber ich glaube, ich habe dir noch nie ein Thema vorgeschlagen, bei dem du gesagt hast, nein. Ich glaube, du warst immer auf... Ja? Weißt du noch?
Ja, Polizeigewalt.
Ah ja, stimmt.
Da war es aber auch gerade aktuell und ich war so, nee, ich kann das gerade nicht.
Ja, das haben wir dann anders gelöst, glaube ich, im Podcast. Genau, stimmt, aber das war das Einzige. Ja, heute geht es um Utopien und ich dachte, wir beide reden ja eh darüber, aber ich finde immer auch interessant, was denken eigentlich andere Leute darüber und habe deswegen eine Instagram-Story gemacht und meine FollowerInnen gefragt, was eigentlich deren liebste Utopien sind.
Ich finde, du hättest sagen müssen, schon jetzt eine repräsentative Umfrage gemacht.
Ja, ja. Also ehrlich gesagt, die Antworten, die ich euch jetzt vorlese, waren die einzigen Antworten. Und ich fand es aber auch, also ich fand es ganz interessant, weil ich mache öfter mal so Instagram-Umfragen und meistens ist die Resonanz wirklich sehr, sehr groß. Also viele Leute schreiben irgendwas in meinen Fragesticker. Oft so viele, dass ich so denke, ah, krass, interessant, dass ihr mir das alle so sagen wollt. Also ich bin meistens eher überrascht, wie viele es sind und heute waren es nicht so viele. Und ich glaube, dass das auch... an diesem Thema liegt. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich so gerne heute mit dir und unserem Spezialgast, der später dann auch noch den Namen bekommt, der hinter uns steht, sprechen wollte, weil ich glaube, dass wir mehr denn je dafür Worte und Bilder finden müssen, also für Utopien, für, ich sage eigentlich immer lieber sogar Visionen als Utopien, weil Utopie, das bedeutet ja so eine Vorstellung von einer besseren Welt, aber im Begriff Utopie steckt ja auch so ein bisschen, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und deswegen sage ich oft gerne lieber so Vision, weil ich denke, alle Utopien, über die wir auch heute Abend sprechen werden, sind möglich, wenn wir es dann alle wollen würden. Ich glaube, das liegt oft daran, dass es Menschen dann nicht wollen. Naja, aber ich war auf jeden Fall, fand ich es interessant, dass nicht so viele Antworten kamen. Und ich glaube, dass das eben auch daran liegt, dass uns allen das gar nicht so leicht fällt, zu überlegen, wie könnte eigentlich das Leben aussehen, wenn es gut wäre? Wie genau, wie konkret könnte das aussehen? Und ich habe euch eben diese paar, zwar wenig, aber sehr tollen, finde ich, Antworten mitgebracht und sag die jetzt einfach mal.
Darfst du?
Eine Idee war bedingungsloses Grundeinkommen, eine andere gemeinwohlorientierter Journalismus, eine Antwort war friedensorientierte Außenpolitik, eine andere Antwort, Ende der kolonialen Macht. Eine andere Antwort, wenn alle Menschen in den Augen aller Menschen gleich viel wert sind. Und die letzte Antwort war, eine Welt ohne Cis-Männer.
Ich finde das spannend, weil wir haben gerade, bevor wir hier hochgekommen sind, noch drüber gesprochen. Also ich finde das spannend, weil ich mich manchmal frage, so in Bezug auf Visionen, und ich mache ja viel Arbeit so zur Diskriminierung, du hast ja immer mal so Gruppen, und ich habe das Gefühl, in feministischen Kontexten hast du es eher sowas wie Männer abschaffen. Aber ich finde es krass, weil ich mir manchmal so denke, das könntest du ja in Bezug auf alle Diskriminierungsverhältnisse machen. Und ich frage mich manchmal, ob Leuten das dann so bewusst ist. Weißt du, was ich meine? Ich denke mir dann, wer würde am Ende übrig bleiben?
Ja, kannst du das mal bei einer anderen Diskriminierungsform beschreiben, wie du es meinst? Ich glaube, ich verstehe es noch nicht
ja,
so ganz.
Ja, also du könntest ja aus einer rassismuskritischen Perspektive sagen, alle weißen Menschen abschaffen. Und aus einer ableismuskritischen könntest du sagen, alle nicht behinderten Menschen abschaffen. Also, weißt du, ich meine immer jeweils diejenigen, die mit Privilegien versehen sind. Aber die Perspektive an sich ist ja eine sehr simple Perspektive. Also, wenn du aus einer intersektionalen Perspektive schaust und so unterschiedliches Zusammenwirken von Macht zusammendenkst, dann ist das schon gar nicht mehr so eindeutig. Das ist mein Punkt. Und ich finde so dieses... Ich finde, es hat dann so ein bisschen was Alttestamentarisches, ehrlich gesagt.
Also mit Religion kenne ich mich nicht so gut aus. Ich verstehe aber auf jeden Fall das Bedürfnis dahinter. Also ich verstehe, glaube ich, so die Gefühle, aus denen das kommt. Und auch bei den Diskriminierungsformen, die du jetzt gerade auch gesagt hast. Also aus der Perspektive der benachteiligten Personen, dass in vielen Situationen wünschenswerter wäre, dass die unterdrückenden Personen einfach nicht da wären, verstehe ich komplett. Ob das jetzt die Utopie ist?
Ich weiß nicht so genau.
Was weißt du nicht genau?
Ich glaube nicht.
Ob das die Utopie wäre?
Ja, voll. Ich glaube, es ist nicht die Utopie. Weil du findest ja dann kein Ende. Ganz einfach. Du findest schlicht und ergreifend kein Ende.
Ja. Aber vielleicht kannst du ja, und da können wir dann vielleicht auch gleich zu dritt nochmal weiter drüber sprechen, vielleicht ist es ja schon manchmal sinnvoll, Räume zu schaffen, in denen das so ist. in denen es eben nicht diese unterdrückende Perspektive gibt und das einfach für den Raum zumindest wegfällt.
Ja, wobei ich glaube, das Spannende ist ja, und ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich dann noch tiefer reingehen, ich glaube, das Interessante ist ja, was machen wir eigentlich damit, dass es in diesen Räumen natürlich auch nicht wegfällt, weil wir so zutiefst geprägt sind, auch alle von diesen Perspektiven und alle sozusagen von diesen Machtinstrumenten. Und du musst ja gar nicht, also zum Beispiel als weiblich sozialisierte Person kannst du ja durchaus in einem Raum sein, nur mit anderen Menschen, die weiblich sozialisiert sind, die aber trotzdem zutiefst sozusagen diese Perspektiven mit sich bringen, wo du auch so ganz viel Gewalt auch erfahren kannst. Also ich denke jetzt so an ganz simple Sachen, ne? Ich denke an Schwangerschaftsabbrüche und wie unterschiedliche Perspektiven Menschen dazu haben. Aber auch so, wenn ich denke an Partnerschaftsgewalt zum Beispiel, auch da gibt es ja Leute, die so nach dem Motto, naja gut, hätte sich ja trennen können. Und das können natürlich auch weiblich sozialisierte Menschen sein. Von daher finde ich, deutet es immer wieder für mich so darauf hin, wie kompliziert das eigentlich ist, dass es nämlich unabhängig davon, wie wir positioniert sind, keinen sozusagen Teil in unserer Welt gibt, der davon nicht berührt ist. Und ich glaube, genau damit müssen wir ja umgehen. Und ich glaube, das wäre für mich wahrscheinlich die Frage nach der Utopie, was machen wir eigentlich damit? Mhm.
Es erinnert mich an ein Gespräch, das ich mal geführt habe mit Celine Barry, die auch zu Intersektionalität forscht, spricht, Bildungsarbeit macht. Und ich habe mal einen Podcast moderiert und produziert, Was Macht Macht hieß der. Und dann habe ich mir eben in diesem Podcast Machtverhältnisse in ganz verschiedenen Bereichen angeguckt. Und ganz am Ende, ich glaube, es war sogar die letzte Folge, auch mit ihr darüber geredet und irgendwie alles nochmal so zusammengebracht und mal so die großen oder manchmal auch die kleinen, manchmal sind die kleinen Fragen ja die ganz großen gestellt. Und ich erinnere mich daran, dass ich sie damals gefragt hatte, ob so eine Gesellschaft ohne verschiedene Machtverhältnisse überhaupt existieren kann. Und sie hat damals gesagt, nein. Sie kann sich das gar nicht vorstellen. Das würde es niemals geben, in keiner Version, die sie irgendwie kennt. Es würde immer unterschiedliche Machtverhältnisse geben. Das fand ich total spannend.
Aber auch traurig. Dann können wir von der Bühne gehen und das Plakat hinter uns abreißen und sagen, okay, schönen Feierabend, geht nach Hause, guckt was auf Netflix, solange die Welt noch nicht brennt.
Ja, wahrscheinlich ist dann so die Frage, was sind, also inwiefern gibt's diese Machthierarchien, ne? Also wie groß ist das auseinander und was bedeutet das? Bedeutet das halt irgendwie kleinere Sachen oder existenzielle Sachen? Aber ja, traurig fand ich es auch.
Ich habe mich gerade gefragt, ob wir unseren Gast dazu holen wollen.
Absolut.
Weil, weißt du, was ich richtig schön fand heute? Also wir sind ja alle drei aus Berlin gekommen, alle im gleichen Zug. Und dann war ich so, irgendwie ist schon auch eine Utopie, mit Friends arbeiten zu können. Ich finde das ganz gut. Ich habe mich gerade gefragt, müssen wir jetzt so ganz ausführlich sagen, wer das ist? Nee, ne, der kann sich auch selber vorstellen.
Ja, also ich habe hier die komplette Biografie.
Wirklich?
Nein.
Ich war gerade so, sag mal.
Nein, es gibt ja Suchmaschinen im Internet, oder?
Ja, und also ich finde spätestens durch unseren Podcast ist ja klar, wer er ist. Er ist der Sprecher. Vielleicht sollten wir ihn einfach so, guck mal, jetzt guckt er schon so ein bisschen, nein, doch nicht ängstlich. Aber ich dachte gerade, man könnte auch einfach sagen, wir bitten den Mann mit der schönsten Stimme Deutschlands, auf die Bühne zu kommen.
Was für Worte, hallo.
Hi.
Hi.
Herzlich willkommen. Ich hatte
Danke.
Eigentlich wollte ich, als ich auf die Bühne gegangen bin, meine Jacke schon ausziehen. Aber ich glaube, jetzt bist du auf die Bühne gekommen. Jetzt ziehe ich die Jacke einfach aus. In der Zeit, aber vorher frage ich dich noch ganz kurz was, weil wir jetzt ja tatsächlich nicht so eine Biografie vorbereitet haben. Aber was wären denn in deinen Worten, was sind die wichtigsten drei Sachen, die zwei Menschen aus dem Publikum, die dich noch nicht kennen und verliebt mindestens in deine Stimme sind. Ach, ja. Was sollten die von dir wissen?
Weil ich muss mich jetzt räuspern, weil er hat mich so angekündigt. Ich muss jetzt total souverän klingen. Also ich, um jetzt ein bisschen von einem Gespräch zu erzählen, ich habe mich bei Männer abschaffen schon auch so ein bisschen angesprochen gefühlt, weil das gewissermaßen so ein bisschen die Arbeit berührt, die ich mache. Also ich, auf meiner Homepage steht, ich spreche, schreibe und streite über Männlichkeiten. Also darüber, wie Männer in unserer Gesellschaft sind und wie wir sie verändern sollten. Das sind so, glaube ich, die zwei Kernfragen. Und ich schreibe Bücher und das teilen wir. Und das ist, was du sagtest mit diesen Fans. Wir sind so Leute, die so Bücher schreiben, jetzt hier in Dortmund sind. Und genau, eine Sache, die jetzt in Dortmund, die wollte ich die ganze Zeit schon sagen, deshalb freue ich mich die ganze Zeit auch auf Dortmund.
Bin ein Riesenbus. Und dass du das gelbe Mikrofon hast.
Richtig, das schwarze sogar. Ich bin großer Borussia Dortmund-Fan, ich bin Mitglied. Ich habe heute mit 10% Rabatt eine Wärmflasche gekauft von Dortmund. Das ist richtig geil. Also ich freue mich so richtig, in Dortmund zu sein. Aber das letzte Mal haben sie gegen Stuttgart verloren. Das war nicht so gut, aber es war ein Geburtstagsgeschenk an meinen Neffen. Also genau, es geht um Männer, Männer abschaffen, aber auch...
Und Dortmund
und dann wieder über Männer. Genau.
Und es stimmt, er ist rausgekommen aus der Bahn und war so, okay, ciao, ich muss jetzt da in den Fanshop gehen.
Und weg war er.
Ich war weg und habe natürlich als erstes Dortmund gerufen. Und es hat sich nicht falsch angefühlt.
Und um noch mal kurz auf diese Utopie, eine Welt ohne Cis-Männer zurückzukommen. Wann, also erinnerst du dich noch so an den, ist jetzt so eine typische Journalistin-Frage, aber ich kann leider nicht anders.
War schon angekündigt, ja, ich find's gut.
Erinnerst du dich an so einen ersten Moment oder an, vielleicht an zwei Momente, an den ersten Moment, wo du gedacht hast, ach krass, ich bin ein Mann, und an den zweiten Moment, wo du gedacht hast, ach scheiße, ich bin ein Mann?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ein Mann, als wir angefangen haben im Schwimmbad. Ich bin in Mittelhessen aufgewachsen. Wir hatten bei uns zu zwei Straßen weiter so ein Schwimmbad. Da haben wir angefangen, klingt jetzt wirklich ein bisschen blöd, so ältere Menschen ins Becken zu stoßen, so einfach, because we did. Und irgendwann, ja, es war halt eine Zeit, Anfang 2000er. Und die zweite Frage war, oh scheiße, ich bin ein Mann. Ich glaube, in den Momenten, wo ich irgendwann dann, das klingt jetzt tatsächlich so salopp, wie ich es denke, aber wo ich dann angefangen habe, diesen, wir hatten es eben über diese Reflexion von Männlichkeit, wo ich angefangen habe, wirklich weiblich gelesene Personen wirklich zuzuhören und zu verstehen, wie scheiße es ist, mit Männern zusammenleben zu müssen. Und das hat dann bei so Sachen angefangen, wie zu realisieren, dass so Flirtverhalten nicht immer so cool ist von Männern. Und dann zu checken, nee, das war eigentlich schon übergriffig. Und das war auch bei mir auch so ein Moment, wo eine Freundin sich hingesetzt hat und gesagt hat, Anne, zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind keine Freunde mehr, oder du versuchst jetzt einfach mal zu checken, was dein Verhalten gerade bei den Menschen ausgelöst hat. Und dann habe ich angefangen zu schreiben.
Okay, dann sind wir keine Friends mehr.
Ich habe einfach keinen Bock auf dich dann, nein. Und dann habe ich natürlich, wie es dann immer so ist, fürs Missy Magazin einen Artikel geschrieben. Und I never looked back.
Und Josie hatte ja gerade schon gezeigt, dass Josie nicht so Fan ist von der Idee, eine Welt ohne Cis-Männer. Was ist bei dir, wenn du das hörst, dass das jemand als Utopie vorschlägt?
Naja, ich finde es natürlich auch catchy. Und ich würde immer solche Sprüche als Grund für ein Auseinandersetzen damit irgendwie begreifen, auch gerade was so Männer-Lol abgeht oder sowas. Aber gleichzeitig, ich gehe ja auch an Schulen, ich arbeite ja auch mit Männern und ich sag immer, wir brauchen keine Sprache, die Gewalt gegen Männer legitimiert. Wir brauchen Arbeit mit Männern und das ist wirklich handfeste Arbeit. Also ich gehe an Schulen, in Unternehmen, in Theatern, also überall. Und merke, das ist einfach Arbeit mit Männern. Also so wie Männer Arbeit machen, muss auch mit ihnen gearbeitet werden. Insofern, ich bin da nicht so ein Fan von, aber ich lasse diese Dinge trotzdem stehen. Also ich bin da nicht so, ihr hasst alle Männer. Also wer so argumentiert, hat es, glaube ich, nicht richtig gecheckt. Für mich, das ist kein Angriff auf mich, ist eher so ein, das ist der Diskurs. Let's see what this means for me und was das für mich bedeutet. Insofern, meine Utopie ist, dass alle Männer irgendwann an sich selbst arbeiten, aber das klingt deutlich utopischer als vieles andere. Ja.
Und Josie, hast du eine Lieblingsutopie?
In Bezug auf Männer?
Nö, gar nicht. Also ich finde, wir müssen jetzt auch nicht den ganzen Podcast über Männer sprechen.
Ja, ja.
Das wäre so eine meiner Utopien.
Gut. Ich weiß nicht, ob ich eine Lieblingsutopie habe, aber ich habe ein Buch, was ich als nächstes lesen möchte. Und zwar ist das von Ernst Bloch. Ernst Bloch ist so, vielleicht ganz kurz, das marxistischer Philosoph gewesen und hat ein Buch geschrieben, was wahrscheinlich so auch sein bekanntestes ist, das Prinzip Hoffnung. Und er hat eine Perspektive darin, nämlich, dass es in unserem Alltag so eine Art utopischen Rest gibt. Also das, was sozusagen schon auf Utopie hindeutet, aber noch nicht so völlig ausgereift ist. Und er unterscheidet das so ein bisschen an zwei Ebenen. Deswegen fand ich vorhin spannend, was du gesagt hast, auch nochmal zu Utopie und Vision, weil er unterscheidet sozusagen auch so Vorstellungen von Utopie im Sinne von, was ist abstrakt und also was ist auch konkret. Und dieser utopische Rest sozusagen hat was Konkretes. Und ich glaube, das passt bei mir gerade ganz gut, weil das, was mich im Moment total interessiert, ist so diese Frage danach, wie können wir Utopie auch im Kleinen denken? Also so ein bisschen wegzukommen von diesem, ich wünsche mir eine Welt, wie sie aktuell noch gar nicht existiert, sondern ich frage mich manchmal, wie können wir uns im Hier und Jetzt verankern? Wo sind sozusagen so diese kleinen Momente von Utopie? Und ich musste daran denken, dass, das ist ja auch noch gar nicht lange her, ne? Mitte September waren wir zum Beispiel bei dem Pasta-Shooter Antifaschista und ich fand es total cool, weil es waren super, super viele Leute da. Also ich weiß gar nicht, bestimmt 200, 300 Leute oder so, die alle so zusammen draußen in der Sonne saßen und Pasta gegessen haben. Und dann haben irgendwie immer auch Leute was beigetragen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und was mich interessiert ist, wie können wir das, was wir sozusagen im Großen und Ganzen anstreben, wie können wir das in unserem Alltag entdecken? Weil ich habe schon auch Momente, wo ich denke, das ist gutes Leben. Und was bedeutet es eigentlich, das auch so auszubreiten? Das interessiert mich total. Also von daher bin ich gerade da. Wie ist es bei dir?
Ich habe was mitgebracht heute, was ganz gut dazu passt, was du gerade gesagt hast, nämlich so eine ganz konkrete Idee. Also ich denke ja viel über Geld nach, leider. Und spreche darüber und schreibe darüber und überlege ja im Großen und Kleinen, wie wir Geld besser umverteilen können, also besser im Sinn von gerechter. Und habe was praktiziert, wofür es eigentlich schon voll das gute Vorbild gab. In den so späten 80er, frühen 90er Jahren so Gruppen, die sich Prollo-Lesben genannt haben. Also Lesben, die aus mit Armutserfahrung und ArbeiterInnenhaushalten kamen oder kommen. Und die haben sich zusammengetan und also super viele wichtige politische Arbeit gemacht, aber eben auch so persönliche Arbeit, unterschiedliche Gruppen gebildet. Und in einer Gruppe haben sie so ein Umverteilungskonto initiiert, auf das, ja, kurz gesagt, Lesben mit viel Geld eingezahlt haben und Lesben mit wenig oder keinem Geld sich einfach Geld nehmen konnten. Das war alles anonym. Das heißt, man wusste nicht, wer das Geld da reingepackt hat und wer es rausgenommen hat. Und das ist so eine meiner liebsten Visionen, weil es total einfach ist. Natürlich löst es nicht irgendwie dieses große Strukturelle, ne, weil trotzdem kommen Menschen zur Welt und haben irgendwie Eltern mit Bildung oder Eltern mit Geld oder auch nicht und dadurch verschiedene Chancen. Das löst es eben nicht, aber es löst auf jeden Fall für Menschen mit wenig Geld in einer Notsituation ganz, ganz viel. Ich glaube, dieses Umverteilungskonto gab es 2 Jahre lang. Ich weiß tatsächlich nicht, warum es das dann eigentlich nicht mehr gab, müsste ich nochmal recherchieren. Im Zug hierher habe ich nochmal ein bisschen darüber gelesen und dachte auch so, ja, warum eigentlich nur 2 Jahre? Aber in allen Texten, die ich darüber gelesen habe, stand eben immer, dass es eigentlich gut funktioniert hat. Und das ist sowas, was ich auch versuche in meinem Leben umzusetzen einfach. Und das habe ich schon gemacht, bevor ich von diesem Umverteilungskonto gehört habe, dass ich einfach so bestimmte FreundInnen habe, mit denen ich so Geld tausche, vielleicht kann man es so sagen. Also wenn, ich weiß irgendwie, das sind auch Leute, die so wie ich mal ein bisschen mehr Geld haben, nicht so oft leider, und öfter mal ein bisschen weniger, weil gerade so in der Freiberuflichkeit ist das ja immer so hoch und runter und hoch und runter und öfter mal runter. Und das sind Leute, bei denen ich weiß, dass es denen aus unterschiedlichen Gründen auch so geht. Und wenn ich irgendwie meine Miete nicht zahlen kann oder so, dann kann ich sagen, könnt ihr mir 500 Euro überweisen. Und dann, wenn die das gerade können die, also machen die das oder eben so andersrum. Und das fand ich zum Beispiel total erleichternd in meinem Leben, da einfach verschiedene FreundInnen zu haben, mit denen man erstens offen darüber sprechen kann. Ne? Also oft ist ja auch so, wenn Menschen gerade mal nicht viel Geld haben, dass dann eher so diese Schuldzuweisungen kommen und so. Und da einfach Menschen zu haben, mit denen man offen drüber reden kann und das hin und her tauschen kann, finde ich total super. Und ich war vor 2 Wochen auf einer Veranstaltung und da wurde was gesagt, das würde ich bei dem Thema total gerne mit euch beiden diskutieren. Da habe ich auch über Geld geredet und dann hat sich jemand aus dem Publikum gemeldet und hat dann so diese Redewendung zitiert, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und ich habe dann so erwidert, bei mir fängt die Freundschaft an. Bei mir fängt die Freundschaft eigentlich mit Geld an.
Gib mir Geld und wir können Friends sein.
Also auch, ja. Aber wie ist das bei euch beiden? Weil natürlich steckt auch hinter diesem, bei Geld hört die Freundschaft auf, steckt ja auch was dran. Also ich finde zum Beispiel nichts schlimmer als irgendwie, wenn ich jemandem Geld leihe und die Person sagt dann irgendwie 3 Tage später, die 1,65 kriege ich noch von dir. So, natürlich hört da vielleicht eine Freundinnenschaft auch auf.
Ich kann total relaten, aber ich merke in mir auch so eine krasse Ambivalenz, ich wurde letztens in meiner Therapie gefragt, was so ein Wert ist, den ich total wichtig finde, um über Werte zu sprechen. Und Großzügigkeit ist für mich total ein großer Wert. Ich liebe es, unter großzügigen Menschen zu sein und ich will genauso großzügig sein. Und gleichzeitig bin ich aber auch in einem Haushalt aufgewachsen, wo nicht so gut mit Geld umgegangen wurde. Es wurden Familienmitgliedern geglaubt, irgendwelche Häuser gekauft, die dann verscherbelt wurden. Ich will gar nicht drüber nachdenken, es macht mich richtig traurig. Und jetzt bin ich in der Lage, wo ich natürlich gibt es irgendwelche Häuser, die abbezahlt werden, dann gibt es das und das. Und jetzt bin ich in der Lage, wo ich merke, ich meinen Eltern gegenüber, meiner Schwester gegenüber leicht total viel Geld und ich würde nie auf den Gedanken kommen, dann so eine Mahnung zu schicken per Mail. Aber innerlich ist da voll der Drang, weil ich merke so, ich arbeite auch dafür und etc. Und dann komme ich selber in so ein Denken von, warum macht ihr nicht mehr für euer Geld? Und dann frage ich mich so, wer hat mich dann die ganze Zeit irgendwie betüdelt, wer hat mich großgezogen? Also ich merke bei Leuten, die mir sehr nah sind, und das ist auch, glaube ich, ein Prozess des Herausfindens, wer ist wirklich einem so nah, den ich erstens vertrauen kann und zweitens, wo ich total ein gutes Gefühl habe zu sagen, das ist ein Geld, das ich bei dir voll, also es ist mir total egal. Aber ich muss auch sagen, ich muss auch lernen, Geld zum Beispiel auch einzufordern und dann auch mal Freundschaft und Professionalität auseinanderzuhalten, weil das kann ich absolut gar nicht. Ich will mit allen Leuten direkt großzügig sein. Das ist meine persönliche Utopie, irgendwann auch mal Dinge trennen zu können, weil ich das nicht so gut kann. Und jetzt du. Kannst du gut Geld und Freunde trennen?
Nee, aber versuche ich auch gar nicht.
Gut.
Also, was ich im Moment in meinem Freundinnenkreis total wahrnehme, ist, dass es allen finanziell schlechter geht. Und wirklich auch ganz massiv, dass ich Leute habe in meinem Freundinnenkreis, die einen Vollzeitjob haben und davon eigentlich langsam gar nicht mehr so richtig leben können. Und ich würde sagen, vor der Pandemie oder nicht vor der Pandemie, aber zu Beginn der Pandemie hatte ich das Gefühl, ich bin reich. Also ich war natürlich objektiv betrachtet nicht reich, sondern immer noch sehr weit davon entfernt. Aber ich hatte auf jeden Fall deutlich mehr Geld zur Verfügung, als ich es mir je hätte träumen lassen. Und ich glaube, was für mich schon ein wichtiger Faktor ist, ist immer wieder auch wahrzunehmen, Leute haben einfach nicht nur unterschiedlichen Zugang zu Geld, sondern sehr viele, sehr unterschiedliche Realitäten. Und ich habe eben in meinem Freundinnenkreis zum Beispiel auch Leute, die in Kinderheimen groß geworden sind. Das ist nochmal eine andere Sache, weil es da nicht nur darum geht, dass Geld zum Beispiel als Ressource fehlt, sondern dir fehlen auch ganz andere Formen von Unterstützung jenseits von Geld. Von daher merke ich, für mich ist es schon wichtig, eine gewisse Entspanntheit sozusagen mit Geld zu haben. Und mir ist auch wichtig, dass Leute mich ansprechen können. Tatsächlich ist aber bei mir so, dass es mein Reichtum auch mit der Inflation schwindet, wie bei allen anderen. Aber genau, also und komischerweise, ich meine, ich bin ja auch nicht mit Geld groß geworden. Ich habe irgendwie BAföG bekommen und dann hatte ich ganz oft so das Problem, dass das BAföG nicht kam, weil mein Vater die Unterlagen nicht unterschrieben hat und so. Und auch mein Vater sehr viele, sehr fragwürdige Experimente mit Geld gemacht hat, die dafür gesorgt haben, dass er mehrfach im Gefängnis war. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, trotzdem habe ich irgendwie nicht so ein, das ist ganz weird. Also ich habe jetzt nicht so eine krasse Angst sozusagen, was die so an Geld gekoppelt ist. Ich habe schon immer so ein bisschen so ein Gefühl, you win some, you lose some. Also es geht weg, es kommt rein, es ist so ein stetiger Fluss und genau. Und jetzt, wo ich weiß, dass wir eh alle 48 Stunden arbeiten sollen und Rente eh frühestens mit 70 ist und wir alle unsere Rente also wahrscheinlich gar nicht mehr erleben werden, müssen wir uns vielleicht auch als Generation nicht mehr so viel Stress machen, dass unsere Rente gering ausfällt.
YOLO.
Ja, also, aber ich finde es total spannend, was du sagst, weil es hat in mir einen utopischen Gedanken irgendwie gesetzt, weil ich habe auch, glaube ich, das Gefühl, umso mehr ich weiß, wer meine close friends sind, mit wem ich so gut vertrauen kann, wo ich so einen close circle habe, umso weniger habe ich auch Angst, dass mir irgendwann das Geld fehlt, weil ich diese Freunde habe. Nicht, weil sie Geld haben, sondern weil es da so ein Netz, ein soziales Netz gibt, wo ich immer hingehen kann und sagen kann, ey, ich glaube, es wäre voll cool, wenn ich so ein bisschen eine Unterstützung brauche. Und das gibt mir gerade in diesen Zeiten, wo Geld weniger wird, die größte Kraft, weil ich merke, ey, mich überfordert es einfach, 70.000 Bekanntschaften zu haben. So, ich brauche meine 6-7 Leute. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich in den letzten Jahren so in mir utopisch irgendwie gewachsen ist, zu wissen, es braucht einfach Leute, die mich verstehen und mögen. Und das gibt einem so viel Halt. Klar, Geld ist auch geil, aber dieser Halt, der ist, und ich merke das, ich bin auch gerade in einer sehr speziellen Phase. Ich komme aus so einer sehr fragwürdigen Phase in meinem Leben. Umso wichtiger ist, dass
er war auf Mallorca, das ist der Teaser.
Nein. Ich wollte gerade richtig über Trauer sprechen und dann habt ihr die Überleitung. Aber ist okay. Mallorca sprechen wir auch noch. Aber deshalb finde ich diesen Gedanken so schön. Ne? Die Frage ist, was wird dann mehr wert? Das die Freundschaft oder das Geld? Und ich merke, in diesen Zeiten wird mir Freundschaft so viel mehr wert und das Geld ist dann eine Sache, die kommt und geht, wie du schon sagst.
Naja, und ich finde, es kommt noch was anderes dazu. Also ich finde wirklich immer seltsam, dass es so normal ist oder normalisiert ist, in Freundinnenschaften alles Mögliche zu teilen. Also, dass wir uns gegenseitig zuhören, dass es so die eine Person gibt, die vielleicht voll guten Beziehungsrat gibt.
Weißt du, von wem Klausi redet?
Nee, Marek hat mich noch nie gefragt, aber du könntest, wenn du wolltest.
Aber später werden ja hier auch Bücher signiert und ich glaube, das wäre auch auf jeden Fall ein richtig guter Moment, um Beziehungsratschläge zu bekommen, oder?
Ich wünschte, ich hätte so eine Beziehungsratschlag-Kolumne. Okay, aber also zurück zum Thema. Was ich interessant finde, ist, dass sozusagen alles Mögliche getauscht wird und es selbstverständlich ist, alles Mögliche zu tauschen, aber das Geld sozusagen nicht Teil dieses Tauschs ist. Das finde ich schräg. Also, weil ich habe irgendwie so Leute, keine Ahnung, die sind für mich da, die hören mir zu, die haben einen guten Rat für mich, die, weiß ich nicht, passen auf mein Kind auf, machen Essen, gehen mit mir spazieren oder was weiß ich was. Und warum sollte sozusagen nicht Geld auch einfach Teil dieses Flusses sein?
Ja, ich denke, der Kapitalismus hat was dagegen.
Na klar,
ja.
Das erinnert mich an eine Sache, wo meine Schwester, glaube ich, so in so einem Halbsatz oder so halb ernst, halb Spaß gemeint hat. Also ihr müsst wissen, meine Mutter ist vor 2,5 Jahren mittlerweile gestorben. Und da haben sich diese ganzen Care-Verantwortlichkeiten nochmal verstärkt. Meine Schwester hat extrem viel übernommen. Und dann irgendwann ging es darum, sie bräuchte, glaube ich, mal Geld. Und ich habe gesagt, ey, gerade habe ich was da, bitte nimm. Und sie meinte so, ja, ich zahle dir auch nur die Hälfte zurück. Ich so, wieso denn? Ja, Anne, du redest doch die ganze Zeit immer so vorlaut über Care-Arbeit. Das ist Care-Arbeit, was ich gemacht habe. Du kriegst nur die Hälfte. Ich so, ja, okay.
Fair enough eigentlich.
Ja, und dann war ich, genau, fair enough. Und gleichzeitig habe ich dann den Hörer aufgelegt und dachte so, sollte ich das jetzt noch ausdiskutieren oder einfach sagen, ist okay? Und dann ist es war okay. Aber es war total spannend, weil dann auch trotzdem in meiner Familie dann so Sachen nach Care-Arbeit aufkommen können und die trotzdem nochmal teilweise wirklich berechtigter sind. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Also, ne, dann, ich will jetzt nicht über Männer sprechen, aber das war natürlich auch ein sehr männliches Verhalten in dem Moment, weil ich dann auch gar nicht sehen wollte, wie viel da an Arbeit reingesteckt ist. Also von daher finde ich die Frage gar nicht so unerheblich. Und gerade die Freundinnen, die mir in dieser Zeit geholfen haben, ich würde denen eine goldene Schuhe schneidern, würde ich denen, so viel, die mir geholfen haben. Aber ich habe halt kein Gold und ich kann nicht schneidern. Insofern, schneidert man Schuhe? Nein, ne?
Nicht direkt, man schustert die, glaube ich.
Man schustert die Schuhe. Nein, danke schön. Dann, ja, euch schuster ich auf jeden Fall auch Schuhe. Ihr müsst mir nur sagen, welche Schuhgröße. Ja, gut. Wolltest
du was lesen? Ja, ich wollte was lesen, weil eine Sache, die mir noch kam zum Thema Utopie, war, dass ich total interessant finde, dass junge Menschen so wenig zu sagen haben. Und ich finde es deshalb interessant, weil wenn ich jetzt so, das ist natürlich jetzt sehr anekdotisch, ne, aber wenn ich so an mein Kind denke und so, dann ist es ja schon so, dass das so eine Gruppe von Menschen ist, die eigentlich sehr viel utopisches Potenzial haben, weil die sich einfach unheimlich viel vorstellen können. Und in diesem Jahr habe ich ein Buch herausgegeben, wo es um unterschiedliche Formen von Diskriminierung geht. Und dann dachte ich so, wenn es so viel utopisches Potenzial bei jungen Menschen gibt, dann ist es doch vielleicht gar nicht schlecht, auch sozusagen die Idee von Gerechtigkeit darin zu verankern. Und deswegen habe ich ein Nachwort geschrieben, was ich gerne teilen würde mit euch. Warum Träumen so wichtig ist. Ich versuche mir oft vorzustellen, wie unsere Welt wäre, wenn es keine Diskriminierung gäbe. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, wenn alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben würden und alle Menschen das hätten, was sie zum Leben brauchen. Ich versuche mir die Stadt vorzustellen, in der ich lebe. Dann male ich mir aus, dass alle Menschen Wohnraum haben, in dem sie genug Platz für sie und ihre Lieben haben. Eine Wohnung, in der sie auch gut leben können, wenn sie eine Behinderung haben oder bekommen. Ich stelle mir vor, dass die Menschen Zeit haben, die Dinge zu tun, die sie interessieren und die sie glücklich machen. Ich stelle mir vor, dass es Grünflächen gibt, auf denen Menschen grillen, spielen, Dinge pflanzen oder auf Decken liegen und sich unterhalten. Ich stelle mir vor, dass Menschen ohne Angst vor Ausgrenzung oder Benachteiligung und ohne Angst vor Gewalt zu jeder Tages- und Nachtzeit durch die Straßen spazieren. Ich mag diese Vorstellung. Sie erfüllt mich mit Ruhe und Freude und lässt meine Augen leuchten. Die Vorstellung von einer Welt, in der Menschen gleichberechtigt und gut leben können, ist der Grund, warum ich meine Arbeit mache. Diese Vorstellung einer Traumwelt wird auch Vision oder Utopie genannt. Und so wichtig es ist, Diskriminierung in ihren verschiedenen Formen zu verstehen, um sie bekämpfen zu können, so wichtig ist es auch, eine Vision zu haben. Denn manchmal ist es leicht, im Kampf gegen Diskriminierung zu vergessen, wofür ich eigentlich eintrete. Mit anderen Worten, es ist leicht zu vergessen, dass ich nicht nur gegen Diskriminierung kämpfe, sondern für eine gerechtere Welt eintrete. Natürlich habe ich in meiner Arbeit gegen Diskriminierung viele kleinere und realistischere Ziele, zum Beispiel, dass Menschen anfangen, Diskriminierung als strukturell wahrzunehmen oder dass sie erkennen, wie viele Möglichkeiten sie im Alltag haben, um sich gegen Diskriminierung einzusetzen. Meine Arbeit kann auch darin bestehen, mit Museen zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, weniger diskriminierende Sprache in Ausstellungstexten zu verwenden. Aber all diese kleinen Schritte haben eins gemeinsam. Sie sind mein Beitrag zu etwas mehr Gleichberechtigung. Sie sind mein Beitrag, um dem Traum von einer gerechteren Welt näher zu kommen. Mit diesem Buch wollen wir dich nicht nur dazu anregen, Diskriminierung zu erkennen und ihr etwas entgegenzusetzen, wir wollen dich auch dazu ermutigen, von einer gerechteren Welt zu träumen.
Danke fürs Teilen, dass du uns das vorgelesen hast. Es ist jetzt schon so ein bisschen wie so ein Schlusswort. Meinst du, ich darf trotzdem noch was sagen?
Du darfst auf jeden Fall noch was sagen.
Weil ich noch mal so darüber nachgedacht habe, so eins unserer beiden Lieblingsthemen auch im Podcast ist ja, wie toll wäre es eigentlich, nicht mehr Erwerbsarbeiten zu müssen? Und das ist auch für jetzt Leute, die nicht die letzte Podcast-Folge gehört haben, vielleicht, also auch die 2, 3, die es nicht gehört haben, da haben wir darüber geredet, warum wir den Podcast nicht so weitermachen können, wie wir eigentlich gerne wollen würden. Also Spoiler, Kapitalismus, wir müssen Erwerbsarbeiten und so weiter. Und das ist neben den Geldfragen, aber auch so eine Frage, mit der ich mich so gerne beschäftige, wie würde das denn eigentlich aussehen, wenn wir arbeiten würden, wie wir arbeiten wollten und nicht, wie wir arbeiten müssen? Und auch da habe ich das auf Instagram gefragt. Das war eine Frage, wo richtig viele Antworten kamen. Ach so, ich bin ja aber eigentlich ganz anders darauf gekommen. Die Geschichte, ihr müsst jetzt kurz vergessen, was ich gesagt habe. Jetzt müssen wir kurz zurückspulen. Ich bin nämlich darauf gekommen, weil ich letztens in einem Hotel saß und zwei Tische neben mir saß ein älterer Herr am Computer. Also wirklich ziemlich alt am Computer. Und ich finde es immer so total berührend, ältere Menschen an Laptops. Es macht einfach was mit mir. Und der hat auch so süß so getippt und so. Und ich fand ihn ganz, ganz süß und hatte dann schon einer Freundin geschrieben, hier neben mir sitzt so ein süßer älterer Herr neben mir an seinem Laptop und es berührt mich so. Und dann waren wir zusammen im Aufzug, der ältere Herr und ich. Und da habe ich erstmal gesehen, weil er war ein bisschen weiter weg von mir, dass er so ganz tolle Hosenträger getragen hat. Und ich liebe nicht nur ältere Herren an Laptops, sondern auch Hosenträger an älteren Herren an Laptops. Und dann habe ich ihm das gesagt im Fahrstuhl, dass ich seine Hosenträger ganz süß finde. Und dann hat er sich so ganz doll gefreut und ist auch so rot geworden so ein bisschen. Und das hat mich total gefreut. Und ich war so richtig happy an diesem Tag und dachte, wie schön ist das? Und dann habe ich dieser Freundin dann auch geschrieben, wenn ich nicht arbeiten müsste, weil ich musste dann an dem Tag weiter arbeiten und konnte irgendwie ja nichts anderes machen, habe dann geschrieben, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, würde ich eigentlich so voll gerne in so Seniorinnenheime gehen und mit den Menschen Karten spielen oder was auch immer, worauf sie Lust haben und denen Komplimente machen. Weil ich mag das total, also sowieso mache ich gerne Leuten Komplimente. Und ich glaube auch ältere Leute in so Seniorinnenheimen kriegen wahrscheinlich nicht so jeden Tag gesagt, dass sie süße Hosenträger haben, weiß nicht. Und habe dann genau das nämlich auf Instagram gepostet und habe dann gefragt, was die Leute eigentlich machen würden, wenn sie nicht arbeiten müssten. Und auch da, also da kamen jetzt richtig viele Antworten. Ich lese euch nur so eine kleine Auswahl vor. Wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, würde ich mich ausruhen und mehr rausgehen. Weniger arbeiten, wieder mehr Freundinnenschaften haben, Leuten einfach zuhören, mich meinem Jugendhobby Astronomie wieder mehr widmen, jeden Tag für andere kochen. Fahrrad fahren und Brote backen, Neugeborene, die darauf angewiesen sind, kuscheln als ehrenamtliche Kuschlerin, immer ausschlafen, Lesepatin werden, einen Café eröffnen, ehrenamtliche Naturschutzarbeit leisten oder Fridays for Future unterstützen, Kulturveranstaltungen besuchen und dabei ein kostenfreies Begleitangebot für Menschen mit Behinderung etablieren, für den Stadtrat kandidieren, Lobbyarbeit für Alleinerziehende, einen internationalen Lesekreis gründen, vorlesen. Trotzdem arbeiten, aber nur 3 Tage die Woche. Ich liebe meinen Job mit Krippenkindern. Auf die Kinder anderer aufpassen, viele Kinder bekommen. Menschen dabei unterstützen, die Gräber ihrer Liebsten zu bepflanzen und zu pflegen. Einen Hund adoptieren, als Besuchshund ausbilden lassen und Kitas und Pflegeheime besuchen. Basteln und die ganze Bude vollschnipseln. Mich politisch engagieren, mehr lesen und mit den Kids meiner Friends auf dem Spielplatz Quatsch machen, Bäume pflanzen und in der Suppenküche helfen, ein solidarisches Café bei uns auf dem Dorf betreiben, für alle, mehr theoretische Werke zu Feminismus lesen und mich politisch einmischen, singen, mein Zuhause endlich nach meinen Wünschen gestalten, viel mehr Zeit mit Care-Arbeit verbringen, oder ist die auch Arbeit? Dinge reparieren, spazieren gehen, kostenlose Yogastunden geben für alle, queer, behindert etc. Mit Kindern Demo-Plakate malen und ihnen die Vielfalt der Natur in der Stadt zeigen. Geschichten erzählen. Meine Straße aufräumen, meinen Garten besser pflegen und einen anderen auch noch ehrenamtlich schön machen. Bücherschränke betreuen. Alle notwendigen gesundheitlichen Untersuchungen nachholen, mit und ohne Kind reisen, mich mit random Menschen unterhalten. Das hat mich total berührt.
Ich fand Bude voll schnipseln total süß.
Ich hasse Basteln, aber ich fand es auch süß, ja.
Aber das Gefühl zu schnipseln und am Ende des Tages genug geschnipselt zu haben, klingt nach Kakao und Keks. Mhm. Und das ist dann wieder schön.
Ich finde es voll spannend, weil ich finde, es zeigt, dass eigentlich alle sich auch so nach, oder das heißt alle, aber sehr viele Leute sich auf jeden Fall nach Gemeinschaft sehnen und sich fragen in dem Zusammenhang, wie sie Teil der Gemeinschaft oder welche Anteile sie in Gemeinschaft haben könnten. Das finde ich total spannend. Ja. Nicht überraschend, aber spannend.
Ja, ich fand es auch einfach so gut, weil das für mich tatsächlich so eine Vision war, die sich daraus gebaut hat, weil diese ganzen Nachrichten sind so zu mir gekommen und dann hatte ich das so auf einen Blick und konnte mir das so angucken und konnte immer so an alle Sachen, die man so braucht eigentlich für eine funktionierende und vielleicht auch glückliche Gesellschaft, so einen Haken machen, weil eben ja selbst Leute dann auch, also es gibt ja immer so bei so Diskussionen rund um zum Beispiel Grundeinkommen oder so, dann gibt's ja immer Leute, ja, dann geht niemand mehr arbeiten und niemand will mehr putzen und wer bringt dann den Müll weg und so. Aber selbst in dieser kleinen Bubble jetzt, die mir da geantwortet hat, gab es Leute, die dann auch gesagt haben, ich würde dann mich voll gern darum kümmern, dass die Straße irgendwie sauber bleibt. Und es waren wirklich so, ja, alle Sachen, die man so braucht, abgedeckt. Und dann dachte ich, wow, wie das sein, also wie gut das funktionieren könnte, vielleicht.
Und ich finde, das ist spannend, weil ich finde dieses Argument total entlarvend, weil es nämlich eigentlich sagt, es geht nur mit sehr viel Zwang. Und zwar Zwang, der auch an Not gekoppelt ist. Total krass eigentlich.
Und vor allem, dass Leute einfach auch, glaube ich, Lust haben an Gesellschaft, die sich eben, wie du schon sagst, so an dem Gemeinwohl orientiert und irgendwie so einen Rahmen dafür schafft. Ich denke jetzt gerade an diese Kinderbilder von so einer Straße, wo Kinder spielen, es wird geschnipselt, es wird gebacken, alle lachen und sowas. Und ich denke gerade, und ich kann mir vorstellen, wie schön das ist, sondern denke ich so an irgendwelche Gespräche aus dem Bachelor, wo Leute, die so Stadtplanung studiert haben, nichts anderes machen, außer jeden Tag genau so einen Stadtteil zu zeichnen und zu sagen, das könnte man da machen, da gäbe es diese offenen Treffs und diese Cafés. Und ich frage mich, wann ist das uns abhanden gekommen? Und ich habe eine Sache für mich seit einer Woche, und da bin ich wirklich stolz drauf, ich bin ja so leider so Instagram-abhängig geworden und ich habe irgendwann wirklich gecheckt, wie werden so Leute, glaube ich, realisieren, dass sie einfach zu viel Alkohol trinken. Ich habe viel zu viel Zeit auf Instagram verbracht und bin jetzt immer nur ab abends, ab 16 Uhr quasi, immer nur auf Instagram und davor halt nicht. Und dann seit einer Woche, ich mache mehr Sport, ich koche mehr, ich gehe auf meinen Balkon, ich gucke mehr in den Himmel. Also es sind so Basic-Sachen, wo ich dachte so, wo sind wir eigentlich hingekommen? Und dann, als du es vorgelesen hast, dachte ich mir so, habe ich jetzt die Kraft auf einmal, mich auch in solche Dinge reinzuwerfen? Also auch da wieder diese, nicht so kapitalistischen Zwänge, sondern auch die Zwänge, die durch Social Media entstehen, die uns dann irgendwie suggerieren, es gäbe irgendeine Vorstellung davon, aber keiner kümmert sich mehr. Aber gleichzeitig hat jede Person diesen Drang, in einer Gesellschaft zu leben, die sich genau in dieser gerechten und gleichwertigen Gesellschaft orientiert. Aber das ist, glaube ich, auch nur so eine anekdotische Evidenz, die ich für mich gerade finde. Aber sie macht schon so viel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute auch so denken, mir fehlt die Zeit, weil ich viel zu viel auf dem Handy hänge. Und gleichzeitig macht es so sehr viel mit mir, wenn ich mal draußen bin und mit Leuten ins Gespräch komme und sowas. Und ich frage mich so, ja, wir müssen dringend über Utopien sprechen. Das ist, ich glaube, in dem Zustand kann und will ich nicht mehr bleiben.
Also ich würde dir jetzt nicht widersprechen wollen, was Social Media angeht, aber ich würde dir auf jeden Fall in dem Punkt widersprechen wollen, dass die Menschen jetzt zumindest, die mir da geantwortet haben auf die Frage, das nicht machen, weil sie zu viel auf Social Media sind.
Natürlich nicht, nein.
Das klar. Machen sie, weil sie zu viel Erwerbs- und Care arbeiten.
Klar, natürlich, ja.
Ja,
das wollte ich damit nicht.
Ja, also das ist bestimmt nochmal so, das kommt nochmal on top. Ich glaube nur, dass so der große Struggle, die große Herausforderung eher so dieses Hamsterrad ist und ja, aus dem es irgendwie schwierig ist, rauszukommen. Weil ich hatte manchmal bei so ein paar Antworten immer so einen ganz kleinen Impuls in mir, wo ich so denke, ja, mach doch trotzdem.
Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich finde es spannend, was du gerade meintest mit Social Media. Ich meine, ich habe ein Kind und ich bin voll berufstätig, aber ich mache solche Sachen. Also auch trotzdem.
Du bist aber auch wirklich eine der bemerkenswertesten Personen, die ich überhaupt kenne.
Das wollte ich provozieren. Nein, aber ich finde es aber wirklich wichtig, weil Das sind ja auch Räume, zum Beispiel bei den Soli-Lesungen. Da ist es jetzt so, da haben sich ein paar Leute gemeldet. Also eine Person macht ja regelmäßig auch Fotos, die hat sich gemeldet. Und dann gibt es aber noch ein paar andere Leute, die gesagt haben, ah Mann, wir hätten irgendwie voll Lust, das auch weiterzutragen. Und wir sehen, dass das auch viel ist, wenn du das so als Einzelperson zu großen Teilen stemmst. Und ich muss sagen, so zu sehen, wie andere Leute dann sagen, ey, weißt du was, ich habe jetzt auch nicht super viele Kapazitäten, aber ich könnte auf jeden Fall eine Stunde in der Woche irgendwie frei machen. Ich finde das voll schön. Das ist aber eine Erfahrung, die machst du nur, wenn du anfängst, halt so einen Kram zu machen.
Und interessanterweise sind es ja tatsächlich oft Menschen, die sich dann doch engagieren, die das machen, obwohl sie viel Erwerbsarbeiten, obwohl sie viel Care arbeiten und manchmal auch wenig Geld haben und von Diskriminierung betroffen sind und so weiter, ne? Also ja, genau. Ja, vielleicht hast du recht, dass dieser Impuls von ja, mach doch gar nicht.
Ich finde, die Frage muss schon manchmal sein, aber was davon kann ich machen? Also, weil ich verstehe das, dass es leicht ist und ich kann auch den Impuls verstehen, Sachen so kategorisch auszuschließen, aber ich frage mich trotzdem, aber was davon kann ich machen?
Revolution und Ferien, der Podcast, wegen dem wir uns hier heute getroffen haben, besteht ja auch aus Rubriken. Wollen wir mal in eine reinsliden?
Ja, gerne. Starten wir mit Revolution, wie immer?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, wir starten mit Revolution.
Revolution.
Na, habt ihr die Stimme erkannt? Wie war es gerade für dich, dich selbst zu hören?
Gut. Es ist also, ja, ne, schön, weil es ist ja auch, also jetzt merke ich, ich habe da wirklich was gemacht, was also hier irgendwie stattfindet. Und als sie mich gefragt hat, war es so, Anna, kannst du machen? Ja, mache ich. Und dann habe ich nie wieder so richtig davon gehört. Und jetzt, also.
Aber
jetzt,
das ist deine Schuld, wenn du unseren Podcast nicht hörst.
Doch, ich habe ihn natürlich gehört. Aber ihn in Dortmund jetzt auf der Bühne zu hören, dann meine Stimme. Ich habe letzte Woche auch so mehrere Stunden damit verbracht, so eine Doku zu übervoicen. Und als ich mich dann mit der schönsten Stimme, ich habe mich so ein bisschen geflattert gefühlt. Und aber nein, ich finde es schön, ein schönes Gefühl, wie schön, dass ich das machen konnte.
Danke, dass du es gemacht hast.
Danke euch.
Ich habe tatsächlich was mitgebracht. Und zwar, ich wollte gerade sagen, aus aktuellem Anlass, ich muss mal gucken, wie ich die Brücke dahin baue. Aber ich habe was mitgebracht. Und zwar, in Südamerika gibt es ja unterschiedliche Bewegungen, die sich so dafür einsetzen, Care-Arbeit aus dem Privaten rauszuholen. Und vor allem auch zu vergesellschaften. Und da gibt es so unterschiedliche Ansätze. Da geht es so ein bisschen in so Richtung von sorgenden Städten. Also wo Städte so geplant werden, dass einfach Care-Arbeit mitgedacht wird. Mhm. Und da geht's, du möchtest was sagen, ne?
Ach, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil es so gut passte zu dem, was Anne ja auch eben gerade gesagt hatte, von den StadtplanerInnen, die das alles schon so...
Voll, aber auch ich finde, es hat aber auch gut gepasst zu dem, was du erzählt hast mit Blick auf deine Schwester, weil es geht schon natürlich auch hier darum, dass Care-Arbeit viel von weiblich sozialisierten Menschen geleistet wird und gleichzeitig aber natürlich auch sehr oft unsichtbar ist, genauso wie hier ehrlicherweise ja auch. Und da gibt's wie gesagt Bewegungen, die schon auch anfangen. Und da geht's dann natürlich auch darum zu schauen, wie kann sowas institutionalisiert werden, also anhand von Gesetzgebungen. Und ich habe das deshalb mitgebracht, weil, ich muss hier einmal rauf tippen, es gibt am 14. Oktober bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin eine Veranstaltung, die sich genau damit beschäftigt. Und das Coole ist, dass, wenn ich das richtig sehe, dann gibt es die Möglichkeit, sich das auch alles online anzuschauen. Und wie immer machen wir es natürlich so, dass wir brav die Dinge in den Shownotes verlinken und in dem Fall vielleicht auch einfach über unseren Insta-Account teilen, weil der 14. ist ja schon bald. Und es gibt, und das wollte ich auch noch kurz dazu sagen, es gibt auch, meine ich, in Berlin eine Initiative, die sich so damit beschäftigt, wie zum Beispiel so Shopping-Malls zu Sorgezentren werden können. Und auch das würde ich gerne verlinken. Also für mich ist sozusagen das Revolutionäre diesmal, wie können wir Sorgearbeit so ins Zentrum der Gesellschaft packen und weg von den Rändern.
Bei unseren Rubriken Revolution und Ferien haben wir schon so oft, wir beide auch, Josie, darüber gesprochen, wie nah die eigentlich beieinander liegen. Bei mir war es eigentlich in jeder Podcast-Folge bisher so, dass ich immer zwei Sachen hatte, aber nicht so richtig wusste, packe ich das jetzt in Revolution oder packe ich das in Ferien, weil ganz oft das eigentlich für beides steht. Und heute ist das auch wieder so. Ich habe mich dann entschieden, das ist ja wirklich, also ich kann mich wirklich ganz schlecht entscheiden, aber ja, ich habe mich entschieden und das, was ich euch jetzt vorlese, lese ich oder vorspreche, mal gucken, sage ich jetzt in der Rubrik Revolution, aber für mich ist es auch ein bisschen Ferien, weil ich Gedichte liebe.
Ich auch.
Ich liebe Gedichte. Und genau, meine Revolution ist heute eine Poetin, die ich euch vorstellen möchte. Wahrscheinlich kennen sie auch ein paar. Ich habe sie zu spät kennengelernt. Es geht um Mai Ayim. Und ich habe letztens Radio gehört. Vor ein paar Tagen erst war das. Und habe es so nebenbei gehört. Ich liebe ja Radio hören. Und dann war da eine Schauspielerin. Und irgendwann habe ich so, die halt im Interview war. Und irgendwann fiel dann so der Name Mai Ayim. Und weil ich sie schon so lange so verehre, habe ich dann hingehört. Und es ging um ein Stück im Gorki-Theater. Das heißt Blues in Schwarz-Weiß und ist nach dem Buch von Mai Ayim benannt, das auch so heißt. Und ich glaube, dass es ein One-Woman-Stück ist, das weiß ich jetzt aber nicht so genau. Auf jeden Fall klang alles im Radio total super. Ich habe dann so lauter gestellt und das Interview gehört, habe dann geguckt, ob es noch Tickets gab und es gab keine mehr. Ich war so total traurig, weil ich es unbedingt gucken wollte. Und habe jetzt aber vorgestern nochmal geguckt und es gab Restkarten. Und ich habe jetzt eine Restkarte bekommen und es gibt auch nur diese eine Vorstellung. Und für alle Leute, die diesen Podcast jetzt hören und denken, Mai Ayim, gibt's ja vielleicht so eine Straße in Berlin, die so heißt, aber sonst weiß ich gar nicht so viel. Also für alle, die sie noch nicht kennen, Mai Ayim war Dichterin, Pädagogin, Aktivistin und Mitbegründerin der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. In ihrem vor ihrem frühen Tod veröffentlichten Gedichtband Blues in Schwarz-Weiß findet sie eine knappe poetische Sprache, in der sie Erlebnisse aus ihrer Kindheit, ihre Sehnsucht nach Liebe und Verbindung sowie ihre Erfahrung mit Rassismus und Ausgrenzung verarbeitet. Ein anderes sehr tolles Buch von ihr heißt Grenzenlos und unverschämt. Und es passt eigentlich auch ganz gut, denn gerade war ja der sogenannte Tag der deutschen Einheit und sie hat ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit, wie sie sagt, geschrieben. Und heute auf dem Weg hierher habe ich noch mal ein bisschen weiter über sie recherchiert. Also ich habe das vor 10 Jahren irgendwann mal begonnen und es gibt immer mal wieder so Momente, wo ich so ihre Bücher aus dem Regal nehme und lese und das passiert bei mir wirklich nicht bei vielen Büchern, aber bei ihr auf jeden Fall. Und jetzt gerade eben auch wieder wegen dem Tag der deutschen Scheinheit. Und auf dem Weg hierher habe ich gesehen, dass es Bücher gibt von Natasha R. Kelly, die, finde ich, ein super tolles Konzept gemacht hat, nämlich Bücher zu Mai Ayim. Und sie hat Menschen gefragt, inwiefern sie inspiriert wurden von Mai Ayim und hat sie darüber schreiben lassen. Und dann dachte ich so, da ist doch Josie vielleicht auch dabei und habe dich heute im Zug gefragt, ob du dabei bist und du bist dabei. Magst du kurz noch was dazu sagen? Weil ich habe das Buch leider noch nicht, aber möchte es unbedingt haben. Sisters and Souls heißt das.
Für mich war das total besonders, weil das der erste Beitrag ist, den ich geschrieben habe, der in einem Buch erschienen ist.
Ach, 2015.
Wow. Also ich war wirklich so richtig aufgeregt und bin dann so zu der Veröffentlichung gegangen. Genau, ich habe damals einen Beitrag geschrieben, weil ich zu der Zeit auch meine Masterarbeit geschrieben habe. Und ich habe meine Masterarbeit ja geschrieben zu Schulbüchern und wie sozusagen Rassismus in Schulbüchern wirkt und so weiter. Und damit habe ich mich beschäftigt, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon an der Uni unterrichtet habe und viel so gemacht habe zu kritischer Pädagogik und inwiefern es gibt eine super große Auseinandersetzung damit, was Schulbücher und was Schule als Institution sozusagen soll eigentlich und inwiefern das so in Machtverhältnisse verstrickt ist. Und dazu habe ich eben einen Beitrag geschrieben. Und ich glaube, das passt ganz gut zu Mai Ayim, weil Mai Ayim sich ja in ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch sozusagen mit Bildungszusammenhängen auseinandergesetzt hat. Mhm. Aber für mich war es total krass. Ich habe auch alle eingeladen.
Ja, ich freue mich total. Also ich werde mir das Buch auf jeden Fall bestellen und freue mich total, dann diesen ersten Beitrag auch von dir zu lesen. Genau, also meine Revolution war es auf jeden Fall, Mai Ayim zu entdecken und ich kann das allen HörerInnen nur wärmstens ans Herz legen.
Also ich habe natürlich mich total darauf vorbereitet, auf diese Frage. Um das vielleicht kurz zu sagen, also ich meine Revolution gerade ist tatsächlich, ich komme durch diese ganze, nicht mehr auf Instagram sein, viel zum Lesen. Also nicht nur bei den Gedichten, sondern ich glaube, ich habe für mich diese Revolution in mir gefunden, weil ich selber zum Schreiben komme. Und ich glaube, das, was Mai Ayim ja auch so spannend macht, ist, oder auch Dichterinnen ganz allgemein, dass sie sich trauen, ihre Sprache für ihre innere Gefühle zu finden. Und allein das ist mir oftmals so abhanden gekommen, weil ich mich oft nach so Meinungen, Haltungen und Positionierung irgendwie orientiere, oftmals, und selber dann nicht in so eine Mitte komme. Und meine Evolution war, um das vielleicht zu verbinden, ich habe ein Buch geschrieben über den Tod meiner Mutter und der Frage, wie kann ich eigentlich nicht Trauerarbeit leisten, sondern eine Trauerbegegnung stattfinden zu lassen durch diese Trauer. Und diese Revolution hat bei mir auch darin stattgefunden, dass ich, und haben wir gleich auch noch bei der anderen Rubrik Teil davon, aber die Frage, wie kann man sich eigentlich ernsthaft Menschen nähern, ohne mit ihnen nochmal zu sprechen? Und dieser Prozess war für mich insofern revolutionär, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich weg von dieser Vorstellung bewegt, zu denken, es ist alles total hoffnungslos, sondern die Hoffnung liegt ja eigentlich in diesem Prozess des Entdeckens, des Musikhörens und des Bücherlesens. Und ich habe tatsächlich interessanterweise auch in dem Rahmen über Schule viel nachgedacht, weil ich selber auch viel an Schulen bin und oftmals dann höre, kommt doch bitte, oder ich kriege immer wieder diese Frage gestellt, wir haben bei uns an den Schulen ja diese migrantischen Jungs, kannst du die bitte mal in den Griff kriegen? Kannst du mal bitte deren toxische Männlichkeit verändern? Und dann frage ich mich, das ist, glaube ich, die falsche Frage. Die Frage ist, wie partizipiert er eigentlich selber in der Institution Schule daran, dass solche Denkmuster überhaupt stattfinden? Und in dem Rahmen habe ich dann in der Recherche über meine Mutter Bücher gelesen aus den 70ern, also in der Zeit 71, wo es ein Militärmemorandum in der Türkei gab. Also es gab 1960 einen Putsch, 71 ein Militärmemorandum, also in der Regel eben nicht gewaltvoll, und dann 1980. Und dann habe ich Bücher gelesen von einem Autoren, der heißt Muzaffer Izgü. Und der hat viel Kinderbücher geschrieben tatsächlich in der Regel. Und dann habe ich in der Recherche herausgefunden, dass eines der Bücher er geschrieben hat in der Zeit, wo er in der gleichen Stadt wie meine Mutter in Aydın in der Westtürkei südlich von Izmir gelebt hat. Und dann habe ich meinen Vater gefragt und er meinte so, ja, wusstest du nicht, der war auch Lehrer von deiner Mama. Das habe ich erst in dem Prozess herausgefunden, ohne dass ich wusste, wer das ist. Das heißt, meine Revolution hat eigentlich darin stattgefunden, zu fragen, wie hilft mir das Schreiben überhaupt, zu meiner eigenen Wahrheit zu gelangen, die mir dann gleichzeitig wieder Sicherheit in dieser Welt der Unsicherheit schenkt. Und das Lesen und Schreiben darüber, es klingt total banal, wenn man einfach liest und schreibt, aber überhaupt diese Sprache für sich zu finden und wie das Maim auch so toll macht. Und deshalb insofern ist voll die Inspiration. Ich habe dann Sevgi Soysal gelesen, die auch über ihre Zeit im Gefängnis geschrieben hat. Was ich damit sagen will, ist, ich bin interessanterweise gerade auch in einem Prozess, wo ich merke, es gibt Bücher, die ich gerne mag und das ist okay, aber ich glaube, Gedichte sind die Sachen, die total in meinem Herzen stattfinden. Und mein Vater hat mir, glaube ich, das gesagt, was andere als Kitsch verschmähten, hat in deinem Herzen immer Platz gefunden, weil ich dann immer nicht getraut gab, so türkische Liebesgedichte zu lesen oder zu in mich hineinzufühlen. Er meinte so, darum geht's. Das ist gut, dass du das spürst, dass es was mit dir macht, weil da liegt deine Wahrheit darin. Also insofern im Schreiben und in Maya Yims Gedichten, die ich auch viel gelesen hatte, findet bei mir eine Wahrheit statt, die mich gerade total festhält in dieser Zeit von meine Mutter ist gestorben und meine Revolution sind Routinen, die ich durch das Schreiben gefunden habe. So, das habe ich sehr verblumig formuliert, aber mich so inspiriert, ich konnte jetzt nicht anders.
Dann würde ich jetzt zum Abschluss der Rubrik das Gedicht vorlesen. Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will. Grenzenlos und unverschämt bleiben. Ferien.
Ferien.
Ferien. Es wurde eben schon angeklungen. Ihr dürft mir das jetzt auch wirklich nicht übel nehmen, oder ich habe es mir auf jeden Fall übel genommen. Ich habe das Wochenende damit verbracht, auf Mallorca zu sein. Und genau, lasst erstmal so ein paar Gedanken fließen.
Nur das Wochenende?
Nur das Wochenende. Also naja, von Donnerstag bis Montag früh. Und ich war da, sowas gibt es tatsächlich, eine sogenannte Autoren-Nationalmannschaft, also Autorinnen, die Bücher veröffentlichen, die dann quasi gegen andere Länder spielen, die auch Autorinnen haben. Dann
auf Malle, oder was?
Auf Malle. Wir haben gegen die Spanier und die Italiener gespielt. Also es war jetzt,
das klingt abwegig. Alles sehr geschmackvoll und kultiviert.
Nein. Naja, also es waren tolle Lyriker, Dramatiker, alles war, wenn man die Leute außerhalb von Mallorca betrachtet, super toll. Und ich bin jetzt, glaube ich, erst 2 Jahren da, Stichwort Routine. Das war auch so eine Sache, die mir total viel Halt gegeben hat. Wir waren jedenfalls auf Mallorca und es war das erste Mal auf Mallorca. Das letzte Mal war ich in Spanien, als ich ein Musikvideo gedreht habe, auf Malaga, also irgendwo da, Costa del Sol.
Bestimmt Sol, oder?
Sol, bestimmt Sol. Und ich will jetzt auch nicht alles, also ich sage mal so, ihr müsst euch vorstellen, ne, wir haben es eben über Männer gehabt, wir waren so eine Truppe von so 13 so Männer, die alle so im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre älter waren als ich. Also ich bin 33, wir waren da, wir haben Fußball gespielt, wir haben ganz viel Bier getrunken. Man hat sich gefühlt wie im Urlaub. Und am Sonntag noch, wirklich am Sonntagnachmittag, ist nicht so lange her, mein Körper spürt das noch, war ich am Ballermann, das, was man als Ballermann versteht. Und wir natürlich als hochkultivierte Autorinnen dachten so, wir müssen uns das mal anschauen, wir wollen mal wissen, worüber die Boulevardpresse die ganze Zeit spricht. Eine Stunde waren wir dann war schon mal jemand auf dem Ballermann? Frage, einmal Hände hoch vielleicht. Traut euch.
Weitestgehend schweigen.
Weitestgehend. Einige leichte
Züge. Ja, schon so ein paar. Schon also so wenn man paar. Jetzt noch so 3 mitrechnet, die sich nicht trauen.
Genau, für die auch. Kennt ihr den Megapark und den Bierkönig? Habt ihr davon mal gehört? Ja, okay, ja, see you. Wir natürlich wollten eigentlich so ein Cafecito trinken am Strand. Sind wir zufällig in diesen Megapark gestolpert.
Reingeraten,
der Strudel, der Euphorie. Und in der ersten Stunde waren wir so, wir sind viel zu nüchtern für diese ganze Sache. Das ist absolut ekelhaft. Und eine Stunde später haben wir Megapark-T-Shirts angehabt. Wir haben Sweet Caroline die ganze Zeit gesungen. Es liefen nur Hits, wirklich nur Hits. Pur, was lief noch? Sweet Caroline, alles, was man hört. Und dann irgendwann ist der Abend irgendwie im Bierkönig eskaliert. Und dann weiß ich nicht mehr, was passiert. Ich bin irgendwann aufgestanden zum Hotel und dann zum Flughafen. Was ich damit sagen will, Ferien ist für mich insofern spannend gewesen, weil wir waren in so einer Hotelanlage in Magaluf, da wo die Briten quasi oft sind. Und wir natürlich alle irgendwie es gab Leute, die das wirklich absurd und ekelhaft finden. Die haben das wirklich so gesagt, meinten so, ich kann hier keine Sekunde bleiben, ich brauche richtigen Kaffee, ich brauche richtiges Frühstück. Also richtig so schnöselig, wirklich. Und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, was heißt eigentlich für Menschen unterschiedlich Ferien machen? Was bedeutet eigentlich, an einem Ort zu sein, wo du jeden Tag trinken, essen, du bist auf dem Pool, du bist am Strand. Mhm. Und mit welcher Entwicklung habe ich eigentlich durchgemacht, was für mich immer Ferien war? Weil für mich war Ferien immer 6 Wochen in unser Ferienhaus in der Türkei zu fahren. Und heute fände ich diese Vorstellung, ich bin in einer Hotelanlage, ich gehe morgens um 7 Uhr als Erster zum Buffet, weil das so eine Person bin ich, gehe dahin, isst erstmal, hau mich dann wieder natürlich ins Bett. Und dann, ich finde das total cool, aber es gab Leute, die haben sich dann so davon, dieser Vorstellung, alles wird einem bereitgelegt, verabschiedet, dass sie dann auch angefangen haben, diese Menschen total zu judgen. Und da habe ich total zum ersten Mal gemerkt, so, okay, wer bin ich eigentlich die letzten 10 Jahre geworden, durch welche sozialen verschiedenen Dynamiken finde ich gerade statt. Und das war für mich ein Moment, wo ich dann auch im Ballermann und Bierkönig irgendwann dann nur noch nichts mehr gesehen habe, gesagt habe, es gibt Leute, die finden das richtig geil. Und jetzt der Schluss. Ich hätte von mir gedacht, das werde ich nie machen. Dafür bin ich so total schnöselig. Ich fand es richtig geil. Und jetzt ihr. Was sagt das über mich?
Was möchtest du wirklich wissen, dass es über das? Nein.
Ich weiß ja bis heute nicht. Mein Körper hat Schmerz aus allen Ecken. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich fand auf jeden Fall diesen Moment total spannend. Vor 15, 20 Jahren als kleines Kind hätte ich das extrem geil gefunden. Und da habe ich angefangen, dann so um mich zu gucken und denken, das so machen Leute eigentlich Urlaub. Und was heißt eigentlich ein guter Urlaub für Menschen? Und womit verdienen sie sich das eigentlich? Diese Fragen fanden gar nicht statt, also auch diese Lebensumstände, sondern eher dieses, da geht jemand an ein Buffet, wo alle Leute denken, das Essen ist aus dem 3D-Drucker. Das hat sehr viel in mir nachgehalten, aber ich glaube, es sind auch noch die körperlichen Schmerzen, die in mir nachhallen.
So. Und die Frage danach, wie sie zustande kommen, sicherlich auch.
Sicher auch. Warst du denn schon mal auf Mallorca?
Nö, aber ich würde voll gerne.
Oder?
Ja, also ich finde auch alles, was du davon erzählst, total gut. Und auch alles, was ich davon weiß, finde ich auch voll okay. Ich habe nur ein Problem mit dem Alkohol, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke. Also so.
Wie lange trinkst du keinen Alkohol mehr?
Seit 2 Jahren oder so ungefähr. Und seitdem bin ich einfach nicht so gern umgeben von alkoholisierten Menschen. Also ich glaube, das wird mir jetzt nicht so Spaß machen. Und ich glaube, so, also die Hits, soweit ich sie kenne, so vom Ballermann, sind jetzt auch, ist jetzt nicht so mein Musikgeschmack. Also die nächste Rubrik ist ja unsere Playlist.
Ich habe alle Ballermann-Hits mitgebracht.
Aber genau, ansonsten, also wenn jemand mir einen Mallorca-Urlaub spendieren möchte, wenn jetzt die Person hier zuhört, also ich hatte noch nie so einen Urlaub, aber ich so morgens am Pool sein und Frühstück und so finde ich, also ich bin dabei.
Du auch?
Ich bin auch nicht abgeneigt. Wobei, ich muss sagen, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wir haben ja diesen Podcast gehört zu Melanie Müller und dem Ballermann und so und das hat sich schon ganz schön gruselig angehört, weil da einfach echt viel rechtes Gedankengut so sehr normalisiert unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall nicht Teil meiner Ferien. Und daran musste ich auch gerade denken, es tut mir leid, dass ich euch das jetzt so komplett kurz und klein hacken muss. Ich habe vor kurzem tatsächlich auch nochmal mich damit beschäftigt, wie krass eigentlich Gentrifizierung ist auf Mallorca und ich weiß gar nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber es gibt seit geraumer Zeit Direktflüge von New York nach Mallorca, was total krass ist. Ja, und so total, also zum Beispiel so sehr reiche Familien wie die Kardashians kaufen sich so Grundstücke auf und so. Es ist so richtig, richtig übel.
Das ist immer angesagter. Mhm. Ja.
Also von daher vielleicht nicht unbedingt da. Und ich bin auch völlig fein, eigentlich einfach zu Hause zu sein, wenn ich Urlaub habe. Hauptsache, ich muss nicht arbeiten. Ich kann richtig gut einfach so rumwursteln.
Ja. Wenn ich auch eine geile Wohnung hätte, würde ich das total gerne tun. Aber hörst du dann auch Hits einfach zu Hause? So tust du.
Wie ja bekannt ist den Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören, bin ich Mariah Carey-Fan. Also ja.
Du hast also jeden Tag Mariah Carey?
Weiß ich nicht, ob jeden, aber sehr
es kommt schon sehr oft vor.
Es ist ja gerade ein neues Album erschienen, deswegen muss ich ja.
Hast du das zu Ferien mitgebracht, das neue Mariah Carey-Album?
Ich kann mich beruhigen. Nein. Ich habe was ganz anderes mitgebracht. Ich habe im Sommer... Ich traue mich fast nicht, das zu sagen, weil dann kriege ich...
Ich habe meine Malle-Story erzählt.
Vielleicht Ärger. Du hast ja nicht, du bist ja nicht tief reingegangen. Also ich habe im Sommer Sauerteig angesetzt. Siehst du? Ihr müsst lachen. Ich habe Sauerteig angesetzt, weil auch das wissen, würde ich sagen, die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, an mir ist eine Treadwife Deluxe verloren gegangen.
Aber
ist
hallo. So.
Und ich backe jetzt fast jede Woche 2 Laibe Brot. Und ich meinte letztens zu einem Freund von mir, der hat dann, ich hab Sauerteig versucht zu verteilen. Eine Freundin von mir meinte, ah, ich mag Sauerteigbrot nicht so gerne. Und dann war ich so, sollte ich sie blockieren? Darüber denke ich immer noch nach. Und einem Freund von mir habe ich auch so ein bisschen was von meinem Sauerteig gegeben. Und der macht jetzt auch regelmäßig Brot. Und dann meinte ich so, findest du nicht, dass Brot backen zu können so ein bisschen ist wie Geld drucken zu können zu Hause? Ich finde, es ist nämlich vergleichbar, ehrlich gesagt. Und jetzt backe ich halt regelmäßig Brot und das sind meine Ferien. Das macht mich ganz froh.
Wow, also deine Ferien sind Arbeit.
Ja.
Nee, stopp. Moment. Leute, die noch nie Sauerteigbrot gebacken haben, wissen ja nicht, dass es ein richtiger Rhythmus ist. Und ich mag Rhythmen, weil du kannst nicht einfach sagen, ich möchte heute Brot essen und dann backst du das, sondern du musst zuerst so ein bisschen von dem Sauerteig nehmen und dann musst du den ansetzen mit Wasser und Mehl und dann musst du über Nacht stehen und dann am nächsten Tag kannst du das restliche Mehl dazu kippen und wenn du Brotgewürz haben willst, dann machst du dann noch so ein bisschen was dazu und dann geht es im besten Fall nochmal, lässt du das einfach so über Nacht im Kühlschrank und dann kannst du es backen und dann hast du so richtig, richtig, richtig gutes Brot, was aber günstiger ist, als wenn du ein richtig, richtig, richtig gutes Brot kaufen würdest.
Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Hermann-Kuchen. Kennt ihr den noch?
Hermann ist, glaube ich, ein Sauerteig, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, Hermann ist einfach ein Sauerteig.
Das fand ich immer weird.
Und ich mag einfach so dieses, dass es so Rhythmen gibt, die du nicht kontrollieren kannst, die so eine Routine haben. Es gibt irgendwas daran, was ich total fasziniert.
Du musst dich dann danach richten, oder?
Natürlich muss ich mich danach richten.
Das gibt dann ja auch sowas wie Sicherheit.
Nee, Sicherheit würde ich nicht nennen, sondern ich finde, Freude. Es gibt so, es ist so wie Jahreszeiten. Ich finde, es gibt so bestimmte Rhythmen sozusagen, denen du so folgst und ich habe das Gefühl, in jedem Rhythmus lerne ich irgendwie was und das mag ich voll.
Schön, also ich esse auf jeden Fall gerne Brot.
Siehst du? Bring ich dir eins mit.
Die Ferien, die ich mitgebracht habe, sind finde ich nochmal eigentlich so ganz gut passend eigentlich zu diesem Thema Vision und Utopie und wie könnte es eigentlich sein. Ich war ja mal Theaterkolumnistin an der Berliner Schaubühne und durfte oder musste, je nachdem, wie man so sieht, eine Spielzeit in jede Theaterpremiere und habe dann auf Instagram darüber berichtet. Und ich glaube, die Hoffnung von den Leuten aus der Berliner Schaubühne war, wir schicken sie jetzt mal ins Theater. Achso, dazu muss man noch wissen, ich bin nicht mit Theater aufgewachsen. Also meine Eltern sind nicht mit mir ins Theater gegangen und so komme aus einer ArbeiterInnenfamilie und hatte eher weniger kulturelle Bildung bis gar keine. Und die Hoffnung der Leute von der Schaubühne war, jetzt schicken wir die mal ins Theater und dann wird sie Theaterfan, weil die findet ja sonst auch Kultur und so gut. Ich war seit dieser Kolumne nicht ein einziges Mal im Theater. Und jetzt war ich aber vor 2 Wochen im Theater Marabu in Bonn eingeladen zu einem Theaterstück zu dem Thema Geld. Be Rich or Die Trying heißt das. Und das war von einem Teen-Ensemble. Also die waren so alle so zwischen 13 und 20. Und genau, ich war da eingeladen, weil die Regisseurin, die das gemacht hat, eben auch wusste, dass ich auch zu dem Thema Geld mich damit beschäftige. Und dann saß ich da in diesem Theaterstück und dachte einfach nur, wow, wie viel Spaß macht das denn? Also in diesen anderen Theaterstücken, in denen ich war, habe ich dann immer auf die Uhr geguckt und dachte so, wann hört's eigentlich auf? Und da, das hätte für mich weitergehen können. Das war so mit Musik und die haben getanzt und die haben so gesprochen, dass die meisten Menschen das verstanden haben, weil es jetzt einfach nicht so eine akademisierte Sprache war. Und es waren irgendwie super gute Songs, die darin vorkamen, zu denen die getanzt haben und einfach auch so richtig viele gute Ideen. Und ich hatte so ganz, ganz viel Spaß und danach gab es dann noch ein, ach genau, deswegen war ich eingeladen, danach gab es noch ein Gespräch mit 2 von den Schauspielerinnen und mir. Und dann habe ich in diesem Gespräch gesagt, das war so krass für mich, weil es so ein bisschen war wie mein Buch, was ich zum Thema Geld geschrieben habe, aber als Theaterstück, woraufhin die Regisseurin sich dann aus dem Publikum meldete und sagte, ja, wir haben uns ja auch daran orientiert, hatte ich dir auch schon mal per Mail geschrieben. Ich hatte es nur vergessen. Aber das war so, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber es war für mich einfach so richtig krass, in diesem Publikum zu sitzen und ich wusste, ja, wir sprechen später über Geld und so. Aber dann waren halt auch so Sätze, die ich in meinem Buch geschrieben habe, haben dann die SchauspielerInnen auf der Bühne gesagt, ich kann gar nicht beschreiben, was das mit mir gemacht hat. Also es war einfach total schön. Also das ist auf jeden Fall eine Utopie von mir, dass sowas nochmal vielleicht in meinem Leben passiert. Aber eben auch dieses Gefühl zu haben, ja, da gibt's so einen Raum, in dem Theater gemacht wird, der so zugänglich ist. Ich hatte jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, ich darf nicht auf Toilette gehen oder ich darf mich nicht bewegen oder ich darf nicht mal einen Kaugummi rausholen oder so, weil es halt einfach locker war und gar nicht irgendwie so, ja, so, wir machen jetzt Theater und alle müssen ganz still sein und das 3 Stunden lang oder so. Das war richtig, richtig schön und deswegen sind meine Ferien so die Vorstellung von Theater für alle, dass das funktionieren kann und vielleicht funktioniert es vor allem mit Jugendlichen.
Playlist.
An dieser Stelle mal einen ganz großen Applaus für Andi und Susi, die die Technik so toll machen für uns heute. Ihr wisst ja, ich liebe Herbst und deswegen habe ich jetzt auch die cosiesten Herbstsongs überhaupt mitgebracht, für mich auf jeden Fall. Der erste, oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich euch die Reihenfolge gesagt habe, aber ich glaube, der erste ist Autumn Leaves, oder? Ja, genau, von Nat King Cole. Ich muss gar nicht so viel darüber sagen, glaube ich, für mich einfach der Herbstklassiker schlechthin. Hört ihr das heute alle zum Einschlafen? Oh, ich habe es vorhin, als ich mir so Zähne geputzt habe, mich angezogen habe, gehört und war echt manchmal so kurz vorm Weinen, weil es so mich echt richtig doll berührt. Genau, damit ich jetzt aber nicht weiter so kurz vorm Heulen bin, habe ich noch ein bisschen lustigeren Song mitgebracht, der auch super zum Herbst passt. Und also jetzt nicht so lustig, dass ihr jetzt gleich lachen müsst, wenn ihr das hört. Regen von den Lassie Singers. Also ich würde sagen, Nat King Cole heute Abend zum Kuscheln und Einschlafen und Lassie Singers, wenn ihr morgen zur Arbeit gehen müsst im Regen.
Ich habe 2 Songs dabei. Der erste, das ist so ein bisschen seltsam. Ich kann auch nur so eine ganz komische Geschichte dazu erzählen. Und zwar ein Freund von mir hatte in seiner Insta-Story die schönsten Mangos, die ich je in Berlin gesehen habe. Und dann meinte ich, woher?
Und dann meinte er, komm, wir gehen da zusammen hin. Dann haben wir Mangos gekauft. Und ich weiß, ich stand erst mal da, weil die waren so unglaublich schön. Die waren so ganz so gelb-orange-Töne und so ein bisschen rot. Und dann habe ich so an denen gerochen und die haben so ganz gut schon gerochen, dass du schon weißt, die schmecken total gut. Und dann habe ich mir schon da vorgestellt, wie ich so zu Hause bin und den Song, von dem ich jetzt gleich spreche, höre, weil der Song heißt Good and Plenty. Und das war genau mein Gefühl, was ich in dem Moment hatte. Aber da geht es natürlich eigentlich nicht um Mangos.
Aber also, woher denn jetzt?
Wie woher?
Die Mangos.
Das ist geheim.
Das kannst du doch jetzt nicht ernsthaft im Podcast erzählen und dann nicht sagen, woher?
Doch.
Josie.
Ich muss, Gatekeeping. Ja, Mango-Gatekeeping. Das siehst du ganz richtig. Das ist, was ich mache.
So viel zum Thema Solidarität, ja, ja.
Aber echt.
Ja, nicht bei Geld hört die Freundschaft auf.
Bei Mangos
hört die Freundschaft auf. Okay.
Somit hätten wir auch den Folgentitel. Bei Mangos hört die Freundschaft auf.
Bei Mangos hört die Freundschaft auf. Also der Song heißt Good and Plenty, ist ein Remix und zwar von Lucky Daye, Masego, Alex Isley und Jack Dine.
Jetzt eine Mango dazu, das war schön.
Siehste, Good and Plenty. Und dann habe ich noch einen Song dabei. Die Person habe ich gerade erst, naja, entdeckt habe ich sie ja eh nicht. Sie ist ja schon lange im Internet. Aber ich habe das Album von der Person gerade erst entdeckt. Und zwar heißt sie Anaïs. Und der Song, den ich mitgebracht habe, heißt Moonlight. Und ich mag den voll gerne, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so Songs, die haben so ganz viele Soundlayer. Und ich habe das Gefühl, mein Gehirn mag das, wenn es so viele Soundlayer gibt. Also Moonlight von Anaïs.
Ich würde aber am liebsten hier sitzen und weiter zuhören. Das ist richtig geil.
Ja, die Sekunden sind ganz schön kurz.
Ganz kurz, ne? Soll ich direkt weitermachen?
Du bist dran.
Also, ich liebe auch, wie du hast ja auch schon gesagt, ich liebe auch Radio hören und ich merke, ja, auf Spotify höre ich nur on repeat meine Playliste. Aber ich liebe, darf man Werbung machen für eine Radiosendung? Ja. Ja.
Du meinst die Sendung Revolution und Ferien?
Richtig, Revolution und Ferien. Die Sunny Side Up, sonntags bei FM4, dieser österreichische Sender.
Lieb ich.
Ich habe mir FM4 hier Mathe gekauft für alles mögliche. Ich habe alles mögliche von FM4. Und da habe ich einen Künstler entdeckt, der heißt Bulgarian Car Trader. Und lange schon in Deutschland ist, der ist auch wirklich Bulgarien. Der heißt nicht nur Bulgarian Car Trader. Und der Song heißt Guestless. Und ich finde den Sound einfach extrem geil. Bilde mir mal ein, ich bin dieser coole Indie-Typ und dann brauche ich immer so Musik, die das immer so unterstützt. Aber ich höre eigentlich immer nur so Deutschrap von 2017. Aber egal. Der zweite Song ist ein Song, den ich, ich hatte es eben angesprochen, im Rahmen der Recherche zu meinem Buch entdeckt habe. Musik, bei der ich mir vorgestellt habe, dass meine Mutter sie gehört haben muss, als sie Jugendliche war. Ist von Asu Moralman. Das ist so, was jetzt sehr bekannt geworden ist, diese Turkish Psych-Funk. Der Song heißt Bal Gibi Olur. Bal Gibi Olur heißt auf Türkisch, es wäre wie Honig, es wäre toll. Bal Gibi Olur, es wäre wie Honig. Einfach super gute Laune, wenn ich den höre, dann will ich Sauerteigbrot backen, da will ich viel kuscheln, da will ich schnipseln. Der Song macht das in mir, insofern, genau. Asu Maralman, Bal Gibi Olur.
Ich habe auf jeden Fall viele wippende Füße hier im Publikum gesehen, aber eigentlich bei allen Songs.
Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen.
Wir hören jetzt einfach die Songs in der Schleife, oder?
Ja.
Immer weiter.
Ja.
In Dauersteife. Ja. Ich mag ja so gerne so Playlists, die immer so ein bisschen so dysfunktional sind, wo so die Sachen nicht so ganz logisch aufeinander folgen.
Ich glaube, das passt ganz gut zur Revolution und Ferien-Playlist.
Ja, voll. Aber ich glaube, es ist Zeit, uns zu verabschieden, ne?
Und ich habe Danke zu sagen, weil ich euer Gast sein durfte, heute hier in Dortmund im U.
Das
ich immer
erste schon Mal übrigens auch. Wir hatten vorher noch nie GästInnen.
Das finde ich total, also dass ihr mich dann gefragt habt, finde ich schon schön.
Oder?
Finde ich toll.
Es konntest nur du sein, nur der Sprecher durfte.
Und ich hatte erwartet, dass ich dann dieses Sprech live mache, aber habe ich es nicht gemacht. Habe mich einfach mit meiner Stimme selber auf die Bühne gehoben. Ich finde das mutig.
Sprichst du jetzt das Outro eigentlich?
Habe ich jetzt nicht vorbereitet.
Was?
Nein, das wäre jetzt der Druck, wäre zu groß. Meine Stimme ist nicht eingesungen. Ich habe zu wenig Tee getrunken. Das ist wirklich. Das traue ich mich jetzt nicht.
Also wird das Outro jetzt gespielt? Ich weiß es gar nicht.
Nee, wird nicht. Es gibt einfach so ein bisschen musikalische Untermalung. Ist doch total fein.
Ah ja, okay. Das war Revolution und Ferien, euer neuer Lieblingspodcast mit Josefina Prakow und Mareike Kaiser. Und als Gast?
Viktoria Lafentasch.
Und mit euch hier in Dortmund. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Bis bald.